Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn die Zeiten kompliziert werden, dann ist es manchmal hilfreich, Leute zu befragen, die im Leben schon so ihre Erfahrung gemacht haben. Ältere Leute, die vielleicht schon das ein oder andere erlebt haben. Und genauso hilfreich kann es sein, mal mit Menschen zu sprechen, die noch gar nicht so viel erlebt haben. Mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel. Die können einem nämlich ganz oft nochmal eine völlig andere Perspektive geben. Wir kriegen heute beides zu hören. Ich habe mit einer 14-jährigen Schülerin gesprochen über ihre Erfahrungen nach fast 2 Jahren Corona-Pandemie, auch über die Art und Weise, wie Teenager inzwischen über Corona und die ganze Corona-Politik diskutieren. Und mein zweiter Gast ist einer der ältesten Anti-Atomkraft-Aktivisten in Deutschland, Carsten Hinrichsen aus Brockdorf. Das AKW dort, das geht übermorgen an Silvester endgültig vom Netz. Ein Gespräch über Siege und Niederlagen in einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung. Alles an diesem 29. Dezember 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, vielleicht erinnert sich die eine oder der andere ja noch an Maxi, eine Schülerin aus NRW. Wir hatten sie im letzten Jahr mal hier zu Gast, noch ganz am Anfang der Pandemie. Da hat sie uns im März 2020 über ihre Erfahrungen am ersten Tag des Schullockdowns erzählt.
Mein kleiner Bruder geht ja auch nicht in den Kindergarten und deswegen ist meine Mama immer zu Hause. Am Wochenende war jetzt auch mein Vater da, aber jetzt ist er in der Firma. Und ja, es ist ein bisschen blöd, dass man sich halt nicht mit Freunden treffen kann.
Vor fast 2 Jahren war das, März 2020. Und ich zumindest, ich hätte bei diesem Interview niemals vermutet, dass wir jetzt Ende 2021 immer noch über Corona sprechen. Ich wollte deshalb das Gespräch mit Maxi fortsetzen und wissen, wie es weitergegangen ist. Sie ist jetzt 14 und in der 9. Klasse und ich habe sie deshalb nochmal angerufen. Schön, dass du da bist. Hallo Maxi, grüß dich.
Hallo.
Maxi, du bist in dieser ganzen Corona-Zeit größer geworden, du bist Teenager geworden. Kannst du dich heute, jetzt im Dezember 2021, noch dran erinnern, wie alles angefangen hat?
Nicht so richtig. Also ich weiß nur noch, wie man in den Nachrichten halt so gehört hat, dass dieser Virus halt nach Deutschland gekommen ist. Und dann weiß ich noch, wie ich mich mit einer Freundin getroffen habe und wir dann die Nachricht bekommen haben, dass wir jetzt halt erstmal zu Hause bleiben.
Mhm. Spielen die Nachrichten, haben die Nachrichten in den letzten 1,5 Jahren für dich eine größere Rolle gespielt?
Auf jeden Fall. Also ich habe viel öfter Radio gehört, auch viel öfter Nachrichten geguckt, was ich vorher jetzt nicht so gemacht habe.
Bist du Nachrichten-Fan?
Ja, schon. Also ich gucke das sehr gerne und höre mir auch gerne Nachrichten an, auf jeden Fall.
Und wenn du dann so zurückblickst auf die Nachrichten, die du über dieses Coronavirus gehört hast, hast du manchmal Angst bekommen?
Angst nicht, aber ich habe auf jeden Fall Respekt. So, und also ich finde es beängstigend, aber ich hatte jetzt nie große Angst oder so. Ich habe halt, oder um mich habe ich auf jeden Fall keine Angst. Also ich möchte halt nicht meine Großeltern zum Beispiel in Gefahr bringen oder so. Das beängstigt mich ein bisschen, aber ich habe jetzt keine große Angst oder so.
Wir haben jetzt in diesen letzten 1,5 Jahren immer wieder viel darüber gehört, dass die Politikerinnen und Politiker in Deutschland sich sehr leicht über die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern so wie dir hinwegsetzen, dass die das eigentlich gar nicht so sehr interessiert, was mit jungen Menschen in dieser Pandemie passiert, mit Schülerinnen und Schülern. War das manchmal auch dein Eindruck? Hast du dich so ein bisschen alleingelassen gefühlt?
Nee, das habe ich, also finde ich persönlich jetzt nicht. Also ich finde schon, dass man, also dass öfters vielleicht Jugendliche oder Kinder so gefragt werden hätten sollen. Mhm. Weil ich finde, dass sehr oft eher so Erwachsene gefragt worden sind, wie es denn den Kindern geht und sowas. Das habe ich halt so mitbekommen. Aber ich habe mich jetzt nie alleine gelassen gefühlt.
Welche Fragen hättest du denn gern gestellt bekommen von Politikerinnen und Politikern?
Ich fände es ganz schön, wenn wir eher gefragt werden würden, wie wir uns fühlen. Weil ich den Eindruck hatte, dass eher dann Eltern gefragt wurden oder so, wie es den Kindern so geht oder so.
War das bei euch manchmal ein Thema in der Schule, auch im Klassenzimmer, dass Lehrerinnen und Lehrer euch gefragt haben? Lasst uns einfach mal drüber sprechen. Wie kommt ihr mit dieser ganzen Lage zurecht? Oder auch während des Homeschoolings, war das mal ein Thema im Online-Unterricht?
Also letztes Schuljahr hat unsere Klassenlehrerin auf jeden Fall öfters gefragt, aber jetzt ist es nicht mehr so.
Was hast du denn bei dir in deinem Umfeld für einen Eindruck? Ich meine, wenn ich dich jetzt so höre, du klingst eigentlich ja relativ entspannt, was das alles angeht. Hast du den Eindruck, das war bei allen Jungs und Mädchen in deiner Klasse so?
Also in meinem Umfeld sind schon relativ viele so entspannt. Aber ich weiß es von vielen auch gar nicht so aus meiner Klasse, weil unsere Klasse sich so ein bisschen auseinandergelebt hat, was vielleicht auch durch den Online-Unterricht kommt, könnte ich mir vorstellen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass andere da sehr angespannt sind. Und
kannst du das ein bisschen genauer erklären? Wie ist das gelaufen, dass ihr euch auseinandergelebt habt in der Zeit des Online-Unterrichts?
Also ich habe den Eindruck, dass sich viel mehr Gruppen gebildet haben und man hatte halt auch nicht mehr so den Kontakt zu den Leuten, mit denen man jetzt vielleicht nicht so eng befreundet ist. Und dadurch ist das so ein bisschen auseinandergegangen.
Das heißt, man bildet so ein bisschen seine eigene Blase und kommt nicht aus der raus?
Ja.
Findest du das schade?
Ja, schon. Also ich fände es schön, wenn wir vielleicht wieder eine gute Klassengemeinschaft hätten. Ja, man geht halt aneinander vorbei, spricht vielleicht miteinander mal, wenn man irgendwas haben möchte oder so. Aber an den meisten Tagen redet man halt dann nur mit seinen Freunden oder so und man kriegt halt von den anderen dann nichts mehr mit.
Das ist ja interessant, weil das Homeschooling, die Zeit des Homeschooling ist ja jetzt eigentlich schon seit einigen Monaten vorbei. Hast du den Eindruck, dass das wirklich dass da sozusagen ein dauerhafter Schaden entstanden ist?
Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur durch den Online-Unterricht kommt, weil wir ja jetzt auch in der Pubertät sind, dann entwickelt man sich ja weiter und so. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall auch damit zu tun hat.
Dann würde mich das, deine Erfahrung mit dem ganzen Homeschooling, da habt ihr ja einige Erfahrungen gesammelt in den letzten 12, 18 Monaten, die würde mich mal interessieren. Wie hast du das an deiner Schule wahrgenommen? War das ein guter Ersatz für normalen Schulunterricht?
Fand ich schon. Was ich natürlich ganz cool fand, war, dass wir halt nur 4 bis 5 Stunden an jedem Tag hatten, anstatt halt bis 3 Uhr Schule oder so. Ich finde, das wurde eigentlich ganz gut geregelt. Ja, also ich bin damit sehr gut zurechtgekommen.
Das heißt, von dir aus hätte das ruhig auch noch länger sein können, beziehungsweise für dich wäre das auch kein Problem, wenn es im nächsten Jahr 2022 nochmal dazu kommen sollte.
Also ich bin auch mit dem Präsenzunterricht sehr zufrieden. Also ich gehe auch eigentlich relativ gerne in die Schule. Und also damit man dann halt auch alle so sieht, weil sonst wird man ja auch in so Gruppen eingeteilt. Aber ich hätte jetzt kein großes Problem damit, wenn wir jetzt wieder in den Online-Unterricht kämen.
Maxi, viele Leute sagen jetzt, die Gesellschaft ist gespalten durch Corona. Merkst du davon etwas bei dir in deiner Altersgruppe unter Teenagern?
Auf jeden Fall. Also bei uns gibt es auch verschiedene Meinungen, was ja auch richtig ist. Und da diskutiere ich schon mit manchen drüber, was auch manchmal ziemlich anstrengend sein kann. Aber ja, ich habe schon manchmal den Eindruck, dass dass das so ein bisschen gespalten ist, auf jeden Fall.
Wie kommt dieser Spalt zustande?
Ja, so wenn man dann ja auf dieses Thema Corona kommt, was ja sehr präsent ist, logischerweise, dann ist es halt eine sehr angespannte Lage und manchmal auch sehr schwierig, finde ich, weil man ja auch niemand anderen verletzen möchte. Also ich persönlich fühle mich da nicht immer in dieser Situation so wohl.
Ist das dann so, dass zum Beispiel Leute sagen, diese Corona ist doch gar nicht so wild oder die Impfung ist gefährlich oder uns werden bestimmte Nachrichten konsequent verschwiegen? Sind das so Sätze, die dann aufkommen in solchen Diskussionen?
Ja, genau. Also von der Impfung würden Leute sterben und wie gefährlich das auch für Kinder wäre. Und das ging ja gar nicht. Ja.
Das sind also auch bei euch 14-Jährigen durchaus schon Themen?
Ja, in meiner Klasse auf jeden Fall.
Und ist es schwierig, in solchen Situationen so die ein oder andere Freundschaft aufrechtzuerhalten?
Also bei meinen meisten Freunden haben wir dieselben Meinungen. Aber manchmal, also ich habe auch eine Freundin, wo es ein bisschen schwieriger ist. Also wir sind sehr, sehr gut befreundet. Das ist einer meiner besten Freunde. Aber manchmal ist das schon sehr schwierig, weil ich möchte sie ja nicht verletzen. Ich möchte ja nichts Falsches sagen. Aber ich sehe das dann halt anders. Ich finde es immer gut, sich gegenseitig so auszutauschen, weil es ja auch irgendwie interessant ist, wie andere das sehen. Aber ich finde das schon eine sehr angespannte Lage. Und ich fühle mich da gar nicht wohl. Also ich finde das nicht so toll.
Ich kann das gut verstehen, Maxi. Ich habe nämlich das gleiche Problem, wenn ich das so sagen darf. Ich habe auch mindestens einen sehr guten Freund, mit dem ich seit ungefähr 1,5 Jahren immer wieder eine Menge Streit habe, weil er das Ganze völlig anders sieht als ich. Und das ist echt, echt schwierig. Aber ich finde das überraschend, andererseits natürlich auch gar nicht überraschend, dass das auch bei euch 14-Jährigen schon so ist. Was hast du denn für einen Eindruck? Kommt diese Einstellung häufig durch die Eltern zustande oder kommen Kinder oder Jugendliche in deinem Alter selber auf diese Gedanken, dass sie zum Beispiel die Gefahr durch Corona anzweifeln?
Also ich glaube, das kommt oft durch die Eltern, weil die eigenen Eltern sind ja immer sehr wichtige Personen im Leben und ich höre mir auch die Meinung von meinen Eltern an und es ist ja gut, wenn man dann sein eigenes Bild daraus macht, aber ich glaube, dass die Eltern auf jeden Fall einen großen Teil dann in der eigenen Meinung spielen, wenn man das so verstehen kann.
Ja klar, sicher. Maxi, hast du manchmal den Eindruck, dass du durch diese Pandemie etwas verpasst in diesen Teenagerjahren?
Nee, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es ist, wenn man älter ist, wenn man vielleicht mehr macht, mehr rausgeht und so. Aber ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe.
Was wünschst du dir denn für das kommende Jahr, für 2022?
Dass es besser wird als dieses Jahr. Also, dass wir das mit Corona vielleicht alles besser in den Griff bekommen. Ja, und dass die Gesellschaft vielleicht wieder ein bisschen mehr zusammenwächst.
Maxi, dann danke ich dir vielmals dafür, dass du uns deine Erfahrungen als Schülerin geschildert hast. Vielen Dank, Maxi.
Danke.
Und Corona ist übrigens auch morgen am Donnerstag wieder Thema hier bei uns im Podcast. Dann top aktuell. Christian Drosten wird zu Gast sein im Gespräch mit Philipp May. Wie immer abrufbar ab 17 Uhr in der DLF Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst. Beim Wort Brockdorf, da denken die allermeisten sofort an das gleichnamige Atomkraftwerk. Das ist auch logisch, weil es um dieses AKW in den letzten Jahrzehnten einige der heftigsten Demonstrationen gegeben hat. Brockdorf, das ist aber natürlich auch eine Gemeinde in Schleswig-Holstein. Und da gibt es eben neben diesem AKW auch Geschäfte, einen Bürgermeister. Und da lebt auch ein Mann, der gegen dieses Atomkraftwerk von Anfang an demonstriert hat. Sein Name ist Carsten Hinrichsen. Jetzt geht die Ära Brockdorf übermorgen zu Ende. Das Atomkraftwerk geht am 31. zu Silvester vom Netz. Es ist ein weiterer Teil des deutschen Atomausstiegs. Und ich finde, das ist ein guter Anlass, um mal mit Carsten Hinrichsen zu telefonieren. Schönen guten Tag, Herr Hinrichsen, grüße Sie.
Ja, ich grüße auch Sie, Herr Armbruster.
Herr Hinrichsen, ich bin auf Sie gekommen, weil ich lange geguckt habe, was über Brockdorf so alles geschrieben wurde, was da in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist, habe mir auch noch mal einige Sachen in Erinnerung rufen lassen. Und ganz oft stößt man in diesen Berichten auf Ihren Namen. Sie scheinen so eine Art dienstältester AKW, Anti-AKW-Demonstrant zu sein. Ist das korrekt?
Wahrscheinlich korrekt, weil die anderen alle schon gestorben sind. Aber sonst nicht.
Darf ich Sie dann fragen, wie alt sind Sie?
78.
Und seit wann demonstrieren Sie oder seit wann haben Sie demonstriert in Brockdorf gegen das Atomkraftwerk?
1976, 46 Jahre.
Und wenn das Ganze jetzt vorbeigeht am Silvestertag, wenn das Kernkraftwerk dann vom Netz genommen wird, was geht Ihnen dann durch den Kopf?
Das weiß ich ja noch nicht, was dann durch den Kopf geht. Bisher geht mir durch den Kopf eine gewisse Freude und Erleichterung, dass diese Gefährdung 1,5 Kilometer weg von meinem kleinen Wohnhäuschen beendet sein wird, wenn man mal von den, ich sag mal, kleineren Problemen, die mit dem Rückbau verbunden sind, absieht.
Ja, das wird noch einige Jahre dauern, bis es tatsächlich abgebaut ist, das Atomkraftwerk. Aber abgeschaltet wird es dann am Silvestertag. Sie sagen jetzt 1,5 Kilometer entfernt. Kennen Sie Leute, die dort arbeiten in dem Kernkraftwerk?
Ja, natürlich. Es gibt ja einige Arbeitnehmer, die hier im Dorf, in der Gemeinde Brockdorf wohnhaft sind. Und es gibt auch einige aus den umliegenden Gemeinden, von denen ich zwar weiß, dass sie da arbeiten, aber zu denen ich gar keinen Kontakt habe.
Wie gut haben Sie sich mit denen im Lauf der Jahre und Jahrzehnte verstanden, mit Leuten, gegen deren Arbeitsplatz Sie demonstriert haben?
Ich glaube nicht gut. Wir haben uns freundlich gegrüßt, in der Regel bis auf ein Ehepaar, das ganz ostentativ weggehört hat. Aber inhaltlich über das AKW haben wir eigentlich nie gesprochen, es sei denn, dass die Personen gerade im Dienst waren, also Pressereferent und so etwas. Aber auf der Straße war und ist aus meiner Sicht das Thema AKW sowas wie Tabu. Das gab's gar nicht. Darüber wurde wirklich ganz, ganz selten nur gesprochen. Im Schwimmbad nicht, auf der Straße nicht, vorne am Strand nicht. Und ich habe es dann auch bei mir gemerkt, man hat das Thema einfach umschifft, weil man Angst hatte, dass es Ärger gibt.
Das heißt aber auch, wenn ich Sie da richtig verstehe, der Protest in Brockdorf selbst, in der Gemeinde, in dem Ort, der war nie so besonders groß gegen das Atomkraftwerk. Dort fanden die meisten ihrer Nachbarn, ihrer Mitbürger, die fanden das eigentlich ganz okay. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ganz zu Beginn, als bekannt wurde, dass Brockdorf als zweiter Block von AKW Brunsbüttel errichtet werden soll, da gab es hier eine Umfrage. Da waren die Gegner in der Mehrzahl. Und dann ist der Bürgermeister eingeladen worden nach Frankreich und kam von da wieder, dass das so schöne, saubere Arbeitsplätze wären. Dann ist er umgeschwenkt und ich sag mal fast die ganze Gemeinde mit ihm. Die waren dann dafür.
Okay, und Sie waren als Einziger oder als einer der wenigen dagegen. Lassen Sie uns kurz zurückblicken in diese Zeit. 1976, haben Sie gesagt, sind Sie nach Brockdorf gezogen.
Nein, bin ich nicht, sondern seitdem kämpfe ich gegen das AKW Brockdorf, zuerst aus Hamburg, von Hamburg aus. Ich war da ja an der Universität und ab 76 wurde die Standortgenehmigung beklagt von Bürgerinnen und Bürgern, auch von Brockdorf und umliegenden Dörfern. Und da war ich als Meteorologe in der Klägergruppe, die Kläger vor Gericht mit Argumenten bedient haben.
Und Sie sind dann auch nach Brockdorf gezogen?
Und dann bin ich 84 nach Brockdorf gezogen, ja.
Sie haben dann also zuerst auf dem Gerichtsweg gegen Brockdorf gekämpft, aber dann gab es natürlich in den 70er und 80er Jahren auch riesige Demonstrationen dort in dem Ort, rund um die Baustelle, rund um die geplante Baustelle zuerst. Ja. Das waren einige der bis dahin größten Demonstrationen überhaupt, Hunderttausende von Menschen. Hat es vorher so in Deutschland auch noch nicht gegeben. Was haben Sie für Erinnerungen an diese riesigen Demos?
Ja, diese großen Demonstrationen, das sind ja im Wesentlichen die in 81, nachdem der Baustopp aufgehoben worden ist und dann kurz vor der Inbetriebnahme des AKW, die sind bei mir in ganz schlechter Erinnerung geblieben, weil für mich ist eine Auseinandersetzung zum Beispiel auch um Energie, was für eine Art Energie will man nutzen, das ist eine intellektuelle Auseinandersetzung, meiner Meinung nach, wo man versuchen muss, diejenigen, die anderer Meinung sind als man selbst, versuchen muss zu überzeugen und zu sagen, hier, so geht es doch viel besser mit Wind und Sonne und Wasserkraft. Und diese Demonstrationen waren ja haargenau das Gegenteil. Da haben die Menschen sich gegen teilweise, also es waren ja wirklich nur wenige, die dann andere Menschen durch ihr Tun verletzt haben.
Also die Gewalt angewendet haben.
Gewalt angewendet haben, genau. Auf der anderen Seite, kann aber auch mein Blickwinkel gewesen sein, auf der Polizeiseite und Behördenseite, da war der Prozentsatz derjenigen, die Gewalt angewendet haben, meiner Meinung nach viel größer. Man denke an die Hubschrauber und das Tränengas und das Gas, das in den Wasserwerfern war. Aber da kann man auch vielleicht den Polizisten gar nicht so viel Vorwürfe machen. Da war ja die RAF-Zeit oder kurz vorher. Es war eine sehr rabiate Zeit und ich glaube auch einige der Politiker, die da unmittelbar beteiligt waren, Franz Josef Strauß und hier im Land Schleswig-Holstein Herr Barschel als Innenminister und Herr Stoltenberg als Landespatron, den hat, glaube ich, Krach oder Ärger nicht viel ausgemacht, sondern sie haben sich teilweise auch so verhalten, dass es dann zu solchen Protesten gekommen ist.
Herr Hinrichsen, diese großen Demonstrationen, das war jetzt ja nur ein Teil des Anti-AKW-Protests in Brockdorf. Können Sie uns erklären, was für Arten von Protest haben Sie da sonst praktiziert? Wie haben Sie das deutlich gemacht, dass Sie gegen dieses Atomkraftwerk sind und auch dagegen demonstrieren?
Also es gab zu der Zeit ja ganz viele Anti-AKW-Initiativen, fast in jedem Dorf. In Hamburg waren es, glaube ich, 30, Bremen auch nicht viel weniger. Und das ging ja runter bis nach Süddeutschland. Da wurde debattiert, da wurden Pressemitteilungen geschrieben, da hat man sich schlau gemacht, wie diese Technologie funktioniert, um mit anderen auch Befürwortern eben möglichst auf einem Niveau diskutieren zu können. Und immer, sage ich mal, nicht immer, aber wenn auf der anderen Seite was los war, zum Beispiel Bauplatzbesetzung, das hat dann natürlich, sage ich mal, diese Planungen ziemlich durcheinander gewirbelt. Ich weiß noch, dass damals diejenigen, die aus den Städten kamen, eher bereit waren, sich auch körperlich einzusetzen, als die dörfliche Bevölkerung mit Landwirten und solchen Berufen, die eher Mäßigung und wartet mal ab und das wird schon alles und die Vertrauen in die Gerichte hatten. Dieser Twist ist dann auch sozusagen in den Demonstrationen deutlich geworden. Die einen, die gesagt haben, lass doch mal die Steine liegen und die Grassoden. Und die anderen, die gesagt haben, wieso, die schießen doch gerade schon wieder Giftgas rüber mit ihren Gewehren. Warum soll ich die nicht zurückwerfen? Und das uferte dann ja auch aus mit den Hubschraubern.
Und Herr Hinrichsen, wann hat das denn aufgehört? Wann haben diese gewalttätigen, diese drastischen Proteste, wann sind die abgeebbt?
Die sind meiner Meinung nach abgeebbt nach der Demo gegen die Inbetriebnahme. Das war 86 im Sommer. Da war kurz vorher Tschernobyl passiert und trotzdem sollte Brockdorf ans Netz. Und da gab es nochmal eine große Demonstration, das war die mit den Hubschraubern. Naja, dann stand das AKW da, war in Betrieb gegangen. Was soll man da noch machen? Es gab dann noch einen klitzekleinen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht, dass der Verbot der Demonstration nicht rechtens war. Dieses Urteil hat dann in den Folgejahren ermöglicht, dass zu allen möglichen Themen dann Demonstrationen durchgeführt werden konnten und dann eben auch teilweise geschützt wurden von der Polizei. Ich glaube, wenn man nicht direkt vor Ort wohnt, sondern ich sag mal aus Stuttgart anreist, was soll man am AKW, wenn es denn in Betrieb ist? Dicker Zaun drumherum, Wassergraben.
Ja. Herr Hinrichsen, wie haben Sie denn dann weiter demonstriert?
Naja, ich habe ja nach der Inbetriebnahme 13 Jahre lang einen Prozess geführt, weil ich der Meinung war, dass die Genehmigungswerte zu hoch sind, höher als nach meiner Auffassung das Atomgesetz zulässt, und habe dann das, was für mich demonstratives Verhalten ist, nämlich intellektuell damit auseinandergesetzt und versucht, eben die Gerichte davon zu überzeugen, dass ich Recht habe und nicht der Betreiber und die.
Aber Sie haben jetzt keine Schilder aus Ihrem Haus raushängen lassen oder Sie sind nicht vor die Tore des AKWs gezogen, und haben sich dorthin gestellt.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Greta Thunberg ist ja später gekommen. Nein, ich war nur bei der Mahnwache sehr häufig dabei, die am 6. eines jeden Monats vorm Tor gestanden hat.
Das ist auch, das war auch bis jetzt immer noch so, ja? Diese Mahnwache hat es immer noch gegeben.
Ich war jetzt am 6.12. das letzte Mal ganz offiziell da. Waren auch viele Ehemalige da und die wollen am 6.1., also nach dem Jahreswechsel, nochmal hinkommen, weil sie sich alle gut verstehen, sage ich mal, und sich freuen wollen, dass es dann abgeschaltet ist.
Jetzt ist die Abschaltung also am 31.12. Wissen Sie schon, was Sie an dem Tag machen? Werden Sie das irgendwie besonders feiern?
Das sind wir noch nicht so ganz klar. Ich bin am 31.12. auch nicht gerne draußen. Selbst hier auf dem Land fliegen dann die Raketen und die Böller zwischen die Beine. Das ist nicht so angenehm, finde ich. Aber auf alle Fälle wollen wir am 1.1. Oh, das darf ich gar nicht sagen. Denn
das ist noch geheim.
Das ist geheim sozusagen.
Gut, dann wollen wir hier auch nicht weiterfragen. Ich würde nur gerne eine Sache noch wissen. Sehen Sie das Ganze denn auch als persönlichen Erfolg, dass jetzt Schluss ist mit Brockdorf, dass dort sozusagen die Lichter ausgehen?
Persönlich, das schneidet das so auf eine Person zu. Wir sind ja eine ganz große Gemeinschaft von AKW-Gegnern und viele davon haben ganz viel und auch viel Zeit aufgewendet. Nein, persönlicher sowieso nicht, sondern Erfolg in der Zusammenarbeit mit den vielen anderen. Und es ist auch nicht so, dass man sich als Sieger fühlt. Dafür war die Zeit, die 46 Jahre, viel zu lang. Wenn uns das, ich sag mal, in den ersten Jahren gelungen wäre, dann hätte man sagen können, Sieg oder Erfolg oder was. Aber nach so langer Zeit, bilde ich mir ein, ist auch so viel passiert in der Politik und mit dem Klima und mit den erneuerbaren Energien. Ich habe eher den Eindruck, das war jetzt überfällig, denn auch die Atomenergiekonzerne, die haben ja Tochterfirmen gegründet, um jetzt aus Wind und Sonne Strom zu machen, weil sie erkannt haben, dass das viel preiswerter ist und dass sie dann nicht so viele, ich sag mal, so viel Widerstand durch die Bevölkerung aushalten müssen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Hinrichsen. Dann würde ich hier sagen, frohes neues Jahr. Kommen Sie gut rüber ins Jahr 2022 und alles Gute.
Danke, wünsche ich Ihnen auch und bleiben Sie gesund. Und vielleicht sehen wir oder hören wir uns ja nochmal wieder.
Eine 14-Jährige und ein 78-Jähriger. Beide erzählen aus ihrem Leben. Das war der Tag heute an diesem 29. Dezember 2021. Feedback immer gerne einfach eine E-Mail schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt. Vielen Dank bis hierher. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.